Ich möchte heute mit euch über ein Geschenk sprechen, das wir jeden Tag genießen dürfen. Und ohne dieses Geschenk würde unser Leben völlig anders aussehen. Es wäre durchzogen von Sorgen, von schlimmen Ängsten und von zum Teil furchtbarem Leid. Es ist das Geschenk, wie wir es gerade schon in der Anmoderation gehört haben, das Geschenk des Friedens, über das ich heute reden möchte und mit euch nachdenken will. Am letzten Sonntag war es genau 100 Jahre her, dass der Erste Weltkrieg beendet wurde. Er wurde in dem Eisenbahnwaggon beendet, in dem jetzt der französische Präsident Emmanuel Macron und unsere Bundeskanzlerin gesessen haben, um noch einmal zu zeigen mit ihrer Unterschrift, wir wollen uns nicht mehr bekriegen. Unsere beiden Völker, unsere beiden Länder sollen versöhnt miteinander umgehen. Und dieser Tag wurde so, das Ende des Ersten Weltkrieges, 100 Jahre Ende Ersten Weltkrieges, wurde so bedacht. Der heutige Tag, Volkstrauertag, hängt eben damit ganz stark zusammen. Er wurde nach dem Ersten Weltkrieg eingeführt. Inzwischen denkt man nicht nur an die Verstorbenen des Ersten Weltkrieges, sondern auch an die Verstorbenen des Zweiten Weltkrieges. Weil damals unsagbares Leid eben in fast allen Familien war. Und nun hat man inzwischen das sogar erweitert und sagt, wir wollen nicht nur an die Verstorbenen der beiden Weltkriege denken, sondern wir machen uns bewusst, wo überhaupt Gewalt geschieht und wo Menschen unter Gewalt leiden müssen. Und was das eigentlich heißt, das möchte ich an ein paar Bildern mal ganz kurz zeigen. Kreuze, soweit das Auge reicht. Über 10.000 amerikanische Soldaten sind hier nur unweit von Saarbrücken entfernt bestattet. Weitere 8.000 amerikanische Soldaten liegen nicht einmal 20 Kilometer von Aachen entfernt. Und etwas weiter sind 39.000 deutsche Soldaten bestattet worden. Aber am schlimmsten wird das deutlich in Verdun, wo 200.000 Soldaten begraben worden sind. Ja, noch mehr. In Verdun sind in nicht mal einem Jahr 700.000 Menschen getötet worden. Ein Stellungskrieg, sagt man. Ohne dass irgendeine Seite einen Meter gewonnen hätte. Wie sinnlos. Wie sinnlos. Aber das sind nur Zahlen. Und dahinter steht aber noch was anderes. Und das möchte ich euch gerne noch näher bringen. Es ist der 27. Januar 1945. Meine beiden Halbschwestern, die eine 6, die andere 11 Jahre alt, sind unterwegs mit ihrer Mutter in einem offenen Leiterwagen. Tiefer Winter, eiskalt, keine Decke, kein Dach über dem Kopf, sind sie da auf der Flucht. Meine 6-jährige Schwester sagt, Mama, es schießt. Sie sagt, das ist weit weg. Im nächsten Moment sackt sie zusammen, die Mutter. Ein Schuss direkt durch den Kopf. Sofort tot. Der 5 Monate alte Bruder meiner beiden Schwestern, den die Mutter auf ihren Armen hielt, fällt runter. Der Soldat, der später vorbeikommt, sagt, das war ein Versehen. Ich dachte, sie sei ein Soldat. Sie nehmen ihre Mutter und rollen sie in den Graben, an der Straße in den Schnee, weil der Dreck weiterziehen musste, und bedecken sie mit dem Mantel, den die Mutter anhatte. 2 Tage später müssen sie den Bruder auch bestatten, in einem großen Massengrab, wo sie an einem Ort waren, wo Menschen, Tiere bestattet wurden, weil sie ihn nicht mehr ernähren konnten. Die hatten auf dem Leiterwagen nichts, nicht ein Getränk, nicht irgendwas zu essen, nur das, was sie am Leib hatten. Das ist noch nicht alles, aber mehr will ich gar nicht sagen. Hinter jeder dieser Zahlen stehen Schicksale. Wenn wir von irgendwelchen Menschen reden, die sterben mussten aufgrund von Krieg. Und deswegen ist es klar, dass es gab ja fast keine Familie hier in unserem Land und auch in Europa, die nicht betroffen war von diesem Krieg, die nicht jemand verloren hatte, dass man nun einen Ort brauchte, einen Moment brauchte, wo man mit seiner Trauer hin konnte. Und deswegen wurde der Volkstrauertag in Deutschland eingeführt, der nun inzwischen ja für beide Weltkriege, für die Opfer beider Weltkriege gilt und für Gewaltopfer überhaupt. Aber inzwischen ist die Zeit weitergegangen. Und dieser Volkstrauertag hat noch eine andere Bedeutung, finde ich. Eine ganz wichtige, vielleicht noch größere. Nämlich den Wert des Friedens uns nahe zu bringen. Und über diesen Frieden, und zwar in einer zweifachen Hinsicht, will ich heute zu euch sprechen. Über den Frieden in dieser Welt und den Frieden in Ewigkeit. Wir als fromme Menschen sind ja dabei, immer wieder den Frieden mit Gott zu betonen. Das ist ja auch wichtig, er reicht für eine ganze Ewigkeit. Aber wir dürfen dabei nicht den Frieden untereinander und auch den Frieden zwischen den Völkern vernachlässigen. Und deswegen möchte ich zuerst einmal über den Frieden in dieser Welt sprechen. In Psalm 34, Vers 15 werden wir aufgefordert: Wendet euch ab von allem Bösen und tut Gutes. Setzt euch unermüdlich und mit ganzer Kraft für den Frieden ein. Das ist der Friedensauftrag, den Gott seinen Leuten, seinem Volk, den er uns mitgibt. Wendet euch ab von allem Bösen, setzt euch für Gutes ein und jagt dem Frieden nach. Setzt euch unermüdlich und mit ganzer Kraft für den Frieden ein, für den Frieden in euren Familien, für den Frieden in euren Ehen, für den Frieden in euren Kreisen und Betätigungsfeldern, für den Frieden in dieser Gemeinde, für den Frieden darüber hinaus. Dieser Psalm 34, Vers 15, dieser Vers ist nächstes Jahr die Jahreslosung, die den Christen hier im deutschsprachigen Raum mitgegeben wird, dann in der Luther-Übersetzung. Da heißt es: Suche Frieden und jage ihm nach. Jage ihm nach. Frieden ist ein so hohes Gut, dass sich dieser Gedanke, Frieden zu schaffen, Frieden zu stiften, wie ein roter Faden durch die gesamte Bibel zieht. Ja, Jesus gibt sogar diesem Friedenstiften eine starke Verheißung mit. In seiner Bergpredigt bei den Seligpreisungen sagt er: Selig sind die, die Frieden stiften, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Und er unterstreicht damit diesen hohen Rang des Friedens auch in Gottes Augen. Ja, noch mehr. Die ganze Bergpredigt ist im Grunde eine Rede, die auf das große Ziel Gottes hinführt. Das Friedensreich, das er bauen will, wo endlich Krieg aufhört, wo endlich dieses einander Schaden aufhört, wo die Boshaftigkeit zu Ende ist, wo es ein für alle Mal Schluss ist mit Leid, Schmerz und auch mit Krankheit. Dahin sind wir unterwegs. Das ist sein Friedensreich. Und deswegen wird das auch schon angekündigt in den Prophetien im Alten Testament. Da heißt es in Jesaja 2, Vers 4: Dann werden sie ihre Schwerter zu Pflugscharen machen und ihre Spieße zu Sicheln. Denn es wird kein Volk wieder das andere das Schwert erheben, und sie werden hinfort nicht mehr lernen, Krieg zu führen. Micha 4, Vers 3 steht das Gleiche: Keine Kriegsdrohung mehr, nie wieder Krieg, ein für alle Mal vorbei. Und dann, nur wenige Kapitel später in Jesaja, kommt das, was wir oft an Weihnachten hören. Und dann wird gesagt, wie das Ganze sich vollzieht. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ist auf seiner Schulter. Und er heißt Wunderrat, Gottheld, Ewigvater, Friedefürst, auf dass seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende. Und jetzt verstehen wir auch, warum die Engel den Hirten am Weihnachten folgende Botschaft brachten. Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. In Christus wird uns Frieden, wird uns Leben und Seligkeit geschenkt und wir sollten diese Seligkeit nicht auf irgendwie so ein kleines Plätzchen mal im Himmel reduzieren, dass wir da dann irgendwo sitzen auf so einem Plüschsessel und denken, nun müssen wir uns das ganze Leben, die ganze Ewigkeit da irgendwie freuen. Oder so. Nein, das wird ein Reich sein, das all unser Denken übertrifft. Da werden wir nicht im Entferntesten, können wir das erfassen, was da Gott baut. Ich weiß, das wird erst kommen, wenn Christus sein Reich hier aufbaut, wenn er wiederkommt. Denn alles, was wir bis dahin an Frieden versuchen, das ist nur bruchstückhaft, das ist labil, das kann schnell hier und dort wieder hin mitkippen. Aber das heißt nicht, dass uns der Frieden in dieser Welt egal sein kann. Nein, wir werden aufgefordert, für Frieden einzutreten und um Frieden zu beten. Genau das schreibt Paulus, wenn er sagt, betet besonders für alle, die in Regierung und Staat Verantwortung tragen, damit wir in Ruhe und Frieden leben können. Es gibt dazu eine herrliche Parallele im Alten Testament. Da schreibt Jeremia oder sagt Jeremia dem Volk Israel, das in Gefangenschaft war, das genau in dem Moment in Gefangenschaft war, suchet der Stadt Bestes, dahin ich habe euch wegführen lassen, und betet für sie, also nicht für uns selbst sozusagen, für die Not, die sie hatten, betet für die Stadt. Denn wenn es ihr gut geht, dann geht es euch auch gut. Wörtlich steht da übrigens nicht, suchet der Stadt Bestes, sondern suchet den Shalom, den Frieden der Stadt. Wenn unser Land Frieden hat, dann geht es uns auch als Christen gut. Dann profitieren wir davon überall, das ganze Land, auch wir selbst als Gemeinde. Und deswegen möchte ich euch ein Gebet mit an die Hand geben, wenn wir hier aufgefordert sind, um Frieden zu beten. Ein Gebet, das manchmal dem Franz von Assisi zuweisen, aber er ist gar nicht der Autor, es gibt gar keinen Beleg dafür. Es ist aufgetaucht zum ersten Mal, als in Europa, in Teilen Europas, oder man muss eigentlich sagen, fast in ganz Europa, eine Kriegsbegeisterung herrscht. Die Leute haben sozusagen sich in den Krieg gestürzt. Die sind singend in die Züge marschiert, kurz vor 1914, und haben gesagt, Weihnachten sind wir wieder zurück. Das ist dann ja alles in Verdun und anderen Orten zerschossen worden. Aber es gab damals schon ein paar Leute, die merkten, nee, so wird es nicht sein. Und so veröffentlichten sie ein Gebet. Wir nennen es das Friedensgebet. Und das ist ein Gebet, das man anwenden kann, um zum Beispiel für ein Land zu beten, für seine Stadt zu beten. Aber das man genauso anwenden kann für den kleinen, persönlichen Bereich von Familie, von persönlichem Leben überhaupt. Ich habe mir das Gebet eine ganze Zeit lang an meine Zimmertür geheftet, weil ich gefährdet bin auch und manchmal Dinge sage, auch in meiner Emotion, die nicht gut sind und wo ich dann nicht Frieden bringe. Und damit ich das nicht vergesse, wozu mich Gott berufen hat, habe ich dieses Gebet an meine Tür geheftet. Und wenn du auch so ein Gefährdeter bist, vielleicht ja. Oder wenn du für Frieden beten willst, für Frieden mit Sorgen willst, dort, wo du stehst, in deinen Betätigungsfeldern, dann kannst du dieses Gebet zu deinem Gebet machen. ich möchte es jetzt einmal für mich mitbeten. Und du kannst dich damit reinhängen. Herr, mach mich zu einem Werkzeug deines Friedens, dass ich Liebe übe, wo man sich hasst, dass ich verzeihe, wo man sich beleidigt, dass ich da verbinde, wo Streit ist, dass ich die Wahrheit sage, wo der Irrtum herrscht, dass ich den Glauben bringe, wo der Zweifel drückt und dass ich die Hoffnung wecke, wo die Verzweiflung quält, dass ich dein Licht anzünde, wo die Finsternis regiert, dass ich Freude mache, wo der Kummer wohnt. Herr, lass mich trachten, nicht, dass ich getröstet werde, sondern dass ich andere tröste. Nicht, dass ich verstanden werde, sondern dass ich andere verstehe. Nicht, dass ich geliebt werde, sondern dass ich andere liebe. Denn wer da bittet, der empfängt. Wer sich selbst vergisst, der findet. Wer verzeiht, dem wird verziehen. Und wer mit dir stirbt, der erwacht zum ewigen Leben. Amen. Das ist so ein Gebet, das uns vielleicht helfen kann in Situationen, wo wir gerade in Auseinandersetzungen stehen. Und das wir gut für uns so benutzen können, auch im persönlichen Bereich. Aber lasst uns da nicht aufhören. Suchet den Frieden der Stadt, den Shalom der Stadt, ist mehr als nur das Gebet. Und deswegen können auch wir, und so verstehe ich das ganz besonders in einer demokratischen Gesellschaft, in der wir hier leben dürfen, uns dafür noch stärker einsetzen, durch unser Reden, durch unser Wählen, durch Engagement, dass wir dem widerstehen, wo dumpfbackige Parolen verkündet werden, wo Ausländerhass sich breit macht. Denn Hass ist die Quelle von Auseinandersetzung, Streit und auch letztlich Krieg und auch das Machtgehabe, dieses auf sich konzentriert sein. Und leider nimmt dieses nationalistische Denken in unseren Tagen wieder zu. Genauso übrigens, wie es vor dem Ersten Weltkrieg immer stärker zunahm und Völker auf sich guckten. Aber das ist falsch. Und was das eigentlich bedeutet, das wird ja auch erst deutlich, wenn man es sich an Einzelnen klar macht. Und so möchte ich das auch mal versuchen, etwas sichtbarer zu machen. Und ich würde jetzt einmal die bitten, ich hoffe, dass Sie mir jetzt alle verstehen, die hier heute sind, weil sie selbst fliehen mussten, die als Flüchtlinge jetzt, heute, hier unter uns sind, weil sie in dieses Land gekommen sind. Ist hier irgendjemand, der so in kann ich hier immer so schwer sehen und bei unseren Lieben weiß nicht, ob sie alles verstehen. Steht mal auf. Ich würde euch bitten, dass ihr aufsteht. Habt ihr Scheu? Okay, dann will ich euch Leute zur Seite stellen. Jetzt bitte ich all diejenigen, die als Umsiedler, Aussiedler aus Russland oder aus irgendwelchen anderen Ländern heute hier sind, steht bitte auf. Und jetzt stellt ihr euch anderen, die als Flüchtlinge gekommen seid, eben mit dazu. Bitte, vielen Dank, bleibt stehen, bitte bleibt stehen. Und jetzt bitte ich, dass all die aufstehen, deren Eltern oder Großeltern als Flüchtlinge hierher gekommen sind und sie deswegen hier sein können, in diesem Land. Steht ihr bitte auch mal auf, damit wir es sehen können, ob... Wisst ihr was? Ich danke euch. Ihr wärt nicht da, wenn es nicht Menschen gegeben hätte, die das geöffnet hätten. Nehmt wieder Platz. Ich bin so dankbar, dass meine Eltern und meine Schwestern Menschen gefunden haben, die sie freundlich behandelt haben. Es waren nicht alle so, dass sie sagten, will ich nichts mit zu tun haben. Obwohl sie vorher gelitten hatten unter Deutschen, haben sie auf einmal auch ihr Herz ein Stück geöffnet. Nicht alles, weiß ich alles. Aber ich bin dankbar für die. Und das lasst uns nicht vergessen. Lasst uns hier nicht so auf fromme kleine Welt machen, sondern lasst uns das mitsehen. Aber dankbarer bin ich noch für einen Frieden, der das Ganze weitaus überstrahlt, den ich finden durfte, den Frieden mit Gott, einen Frieden, der nie aufhört, Frieden in Ewigkeit. Ich liebe diese beiden Verse aus dem Römerbrief, ich habe die schon 100-fach gelesen, halte es mir immer wieder vor Augen, habe sie auswendig gelernt, jetzt gibt es andere Übersetzungen, dann fällt es mir wieder schwer, weil ich bin noch mit einer alten Lutherbibel aufgewachsen, jetzt gibt es neue Formen. Aber ich lese sie euch mal vor. Da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn haben wir auch den Zugang im Glauben zu dieser Gnade, in der wir stehen, und rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit, die Gott geben wird. Gerecht geworden heißt es hier. Und was heißt das? Das heißt, dass alle meine Schuld vergeben ist durch Jesus Christus. Er hat sie weggetragen, hat sie ans Kreuz getragen. Gott hat an mir nicht einen Deut mehr auszusetzen. Nicht, weil ich perfekt bin, nicht, weil ich nicht sündige, sondern weil er mich durch Christus sieht, weil ich in Christus hineinkommen durfte, er in mein Leben und ich mich in ihn bergen darf. Gott sieht mich an, als ob ich nie eine Sünde auf mich geladen habe. Auch es kann sein, dass ich mich schlecht fühle, weil mir gerade was unterlaufen ist, was ich eigentlich nicht wollte. Mein Gewissen drückt mich oder ich merke, wie das sich auf meine Seele wie Mehltau legt. Aber aus Gottes Sicht, wenn du Christus hast, ist dir vergeben. Friede mit Gott heißt völlige Gemeinschaft mit Gott. Ich darf ganz diese Gemeinschaft mit ihm teilen. Ich darf mich ganz in seiner Nähe wissen. Da ist nicht irgendetwas dazwischen. Und dann kann ich sagen, wir rühmen uns der Hoffnung der zukünftigen Herrlichkeit, die uns Gott geben wird. Und jetzt habe ich eine Frage. Ist das die Realität, in der du lebst? Entspricht das dir, was hier geschrieben ist? Ich freue mich auf die zukünftige Herrlichkeit. Ich rühme mich der Hoffnung, die Gott mir geben wird. Ich habe Frieden mit Gott, so wie es hier steht. Frieden mit Gott, Zugang zu seiner Gnade, Hoffnung auf die zukünftige Herrlichkeit. Hast du in Jesus Christus diesen Frieden? Als Jesus nur wenige Stunden vor seinem Tod mit den Jüngern noch einmal das Wichtigste beredet. Es ist ja so, in dem Moment, wo du weißt, es geht ans Letzte, da redest du nicht mehr über irgendwas normalerweise, sondern dann nimmst du das, was ganz wichtig ist. Und da sagt er zu den Jüngern, dies habe ich mit euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. Da fasst er alles zusammen, seine ganze Lehre, sein ganzes Wirken und sagt, das ist das Entscheidende. Dass ihr Frieden in mir habt. Als ich das letzte Mal mit meinem Schwager vor seinem Sterben reden konnte, ich habe das ja mal im Sommer hier in der Predigt erwähnt, dass es ihm schlecht geht. Und ich erinnere mich noch ganz genau, wie er saß mit meiner Schwester auf der Bettcouch, sich mühevoll halten konnte. Und dann habe ich ihm folgende Verse vorgelesen. Christus selbst ist unser Friede. Er ist in diese Welt gekommen und hat Frieden verkündet. Frieden für euch, die ihr fern von Gott wart, und Frieden für die, die das Vorrecht hatten, in seiner Nähe zu sein. Also Frieden für die, die Jahre oder Jahrzehnte lang keine Kirche mehr von innen gesehen haben. Frieden für die, die sich um Gottes Gebote nicht mehr gekümmert haben, die vielleicht mit ihm überhaupt nichts mehr zu tun haben wollten. Es ist im Himmel kein Unterschied zwischen mir als Pastor, der ich versucht habe, hier jahrelang, jahrzehntelang das Wort Gottes weiterzugeben und ein Leben zu führen, das Gott gefällt, und dem, der auf der letzten Rille seines Lebens sich Christus anvertraut. Er hat den gleichen Frieden mit Gott wie jeder andere, der Christus auch hat. Aber die Frage ist, hast du Christus? Sag nicht ja, wenn du dir nicht sicher bist. Meinem Schwager habe ich dann gesagt, willst du diesen Frieden? Habe ich ihn zunächst gefragt. Willst du den? Es ist ein Kampf, wenn man ein Leben von anderen bestimmt vorlassen hat, von anderen Dingen, anderen Werten. Dann habe ich ihm ein Gebet angeboten und habe gesagt, das kannst du beten. Und wenn man sonst nicht gebetet hat, wahrscheinlich Jahrzehnte nicht, dann zu beten ist nicht einfach. Aber das ist so ein Gebet, das ich euch heute auch mitbringe, das ja auch in den Infoblättern drin liegt, damit ihr es mitnehmen könnt. Und wenn du unsicher bist, wo du einmal sein wirst, wenn du hier diese Erde mal verlassen musst, dann mach dieses Gebet zu deinem Gebet. Nicht die Worte sind entscheidend. Dein Herz, das so betet, das ist entscheidend. Und das möchte ich dir jetzt anbieten. Ich werde dieses Gebet sprechen. Wenn du willst, kannst du es mitsprechen. Es ist kein Gebet, das man immer wieder betet. Es ist ein Gebet, das für den Glaubensanfang steht, wo ich sage, jawohl, ich begreife, ich muss in meinem Leben umkehren und mich zu Christus wenden. Der wartet auf mich und ich will mein Leben unter seine gute Leitung stellen, unter seine Führung. Und wenn du das willst, dann kannst du hier so beten. Ich bete es und du kannst in deinem Herzen, wenn du willst, mitbeten. Und wenn das dein Gebet ist, wir werden gleich im Anschluss das Abendmahl hier feiern. Ich werde da hinten an dem Tisch stehen. Wenn du glaubst, das ist manchmal gut, es sollte noch mal ein Gespräch stattfinden oder irgendetwas, dann bin ich da und wir schauen, wie wir was machen können. Es wäre schade, wenn du heute diesen Gottesdienst verlässt und weißt, Gott redet im Moment zu mir. Jetzt redet nicht der da vorne, der Pastor, jetzt redet Gott zu mir und er lädt mich ein, dass du diesen Moment nicht verpasst. Ich will auch keinen bedrängen. Wenn du nicht so weit bist, dann musst du das selbst entscheiden. Aber die Einladung Gottes, ich überreiche dir hiermit die Einladung Gottes. Und du musst gucken, ob du sie annehmen willst. Ich bete und du kannst mitbeten in deinem Herzen. Herr Jesus Christus, du kennst mich und weißt alles, was ich getan habe. Ich komme jetzt zu dir und bekenne dir meine Sünden. Sie tun mir leid. Ich bitte dich um Vergebung, denn du liebst mich. Du bist am Kreuz für alle meine Schuld gestorben. Du hast sie und den Tod überwunden. Du hast für mich den Weg in den Himmel frei gemacht. Denn du bist von den Toten auferstanden. Darauf vertraue ich und ich bitte, komm in mein Herz. Ich will heute umkehren und mit dir leben. Lass mich deine Liebe erfahren und deine guten Absichten für mein Leben erkennen. Hilf mir, so zu leben, wie du es willst. Du sollst von nun an mein Erlöser und mein Herr sein. Amen. Wenn wir so zu Christus umkehren, von Herzen, dann wartet eine herrliche Zukunft auf uns. Dann freut sich Gott, dich zu empfangen. Und dann gilt die Zusage, die in 2. Korinther 5 geschrieben steht. Gott ist durch Christus selbst in diese Welt gekommen und hat Frieden mit ihr geschlossen, indem er den Menschen ihre Sünden nicht länger anrechnet. Und dann kommt noch was anderes. Gott hat uns dazu bestimmt, diese Botschaft der Versöhnung in der ganzen Welt zu verbreiten. Wer erfahren hat, wie sehr er beschenkt ist, der hat größtes Interesse daran, das weiterzugeben. Weil er nicht möchte, dass irgendeiner ohne Christus von dieser Erde geht. Eigentlich für alle Menschen, aber besonders für die, die dir nahestehen. Vielleicht dein Bruder, deine Schwester, jemand aus deiner Familie, deine Eltern. Und wenn du in einer solchen Situation bist, dass du den Eindruck hast, da könnte sich eine Türe öffnen, dann nimm doch diesen Zettel aus dem Infoblatt mit und versäume nicht den Moment, wo du sie noch erreichen kannst, in aller Klarheit des Verstandes, wo die Tür offen ist. Nimm doch das bei deinem nächsten Besuch, wenn du unterwegs bist, mit und frage sie einmal, ob du so mit ihnen beten dürftest und ob das auch ihr Wunsch ist, Frieden mit Gott zu finden. Das ist das, wozu ich euch einlade, ja nicht ich, wozu uns Christus einlädt. Wenn wir jetzt miteinander das Abendmahl feiern, dann ist es genau das, was wir im Grunde uns vor Augen führen. Christus lädt uns ein. Er will in uns hinein, wie Brot und Wein hineinkommen. Und deswegen möchte ich jetzt einmal die Einsetzungsworte für dieses Abendmahl sprechen und euch dann einladen, da mit dazu zu stoßen. Unser Herr Jesus Christus, in der Nacht, als er verraten war, nahm er das Brot, dankte und brach's und gab seinen Jüngern und sprach: Nehmt und esst, das ist mein Leib, der für euch gebrochen wird, und solches tut, so oft ihr davon esst, zu meinem Gedächtnis. Und desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl, dankte, gab ihn denen und sprach: Nehmt hin und trinkt alle daraus. Dieser Kelch ist der neue Bund zur Vergebung aller eurer Sünden. Solches tut, so oft ihr davon trinkt, zu meinem Gedächtnis. Und so möchte ich beten, Herr Jesus Christus, und so bitte ich dich, dass du jetzt uns segnest durch Brot und Wein, dass du einem jeden durch Brot und Wein so nahe trittst, dass es ein innerer Herzensbund ist, wo er weiß, jawohl, ich habe Christus gefunden und damit Frieden und Seligkeit. Amen.